Kennst du Gott? Ich habe vor etwa 10 Tagen zu diesem Thema gesprochen und möchte kurz zurückgreifen auf dieses Thema, nachdem wir gebetet haben. Herr, wir danken dir für die Möglichkeit, noch einmal uns mit dir zu befassen und mit deiner Erkenntnis. Und wir bitten, dass du uns hilfst, wirklich Gott zu kennen und nicht nur das von uns zu behaupten oder zu sagen, wir kennen ihn nicht, das wäre auch schlimm. Also gib uns bitte deine Erkenntnis, immer eine tiefere Erkenntnis, bitten wir im Namen Jesu. Amen. Okay, ich werde nicht sehr viel Zeit damit verbringen, aber Gott ist erkennbar, obwohl er unsichtbar ist und obwohl seine Gedanken so viel höher sind als unsere und auch tiefer. Und obwohl es nichts auf Erde gibt, was mit ihm wirklich vergleichbar wäre. Es gibt übertragbare Aspekte seines Wesens, aber so wie er ist kein Gott. Es gibt keinen Gott. Es gibt keine anderen Götter, nur Erfindungen der Menschen. Aber auch diese sind irgendwie Erfindungen, die sich anlehnen an Dinge, die Gott geschaffen hat. Die griechischen Götter waren wie Menschen. Manche Aspekte ihrer Personen waren übertriebene Charakteren der Menschheit, aber es waren erkennbare Dinge. Zum Beispiel, wenn man ins Pergamonmuseum geht, sieht man menschliche Gestalten mit aber Schlangenkörper. Okay, diese beiden Aspekte, Menschen und andererseits Tier. Das waren die Götter der damaligen Zeit. Aber unser Gott ist nicht mit so etwas zu vergleichen. Er ist erkennbar, weil er uns in seinem Bilde geschaffen hat. Das heißt, wir haben Elemente in unserer Person, die ihn aufnehmen können. Er spricht mit uns. Obwohl wir Fleisch haben, haben wir auch einen Geist. Und Gott ist Geist. Und wir können ihn wahrnehmen, weil er uns dazu fähig gemacht hat. Mit seiner Hilfe natürlich. Er offenbart sich uns. Sonst könnten wir ihn nicht wahrnehmen. Er hat uns also verständlich gemacht. Übrigens, er hat die Bibel auch so geschrieben, dass sie für die Jahrtausende verständlich ist und auch anwendbar ist. Manche denken, ein Buch, das so alt ist, könnte für unsere aktuelle Zeit überhaupt nicht von Belang sein. Aber Gott hat uns ein Buch gegeben, das heute wie damals auch hochaktuell ist. Er hat sich uns offenbart. Und er hat seine Freude daran und lädt uns ein, ihn zu erkennen. Deshalb lohnt sich die Suche nach ihm. Tu es bewusst. Tu es ernsthaft und tu es rechtzeitig. Aber nicht alle Menschen kennen ihn. Das ist da auf der Hand liegen. Und das bedeutet die Nationen, aber auch die Nation, Israel. Selbst Menschen, die behaupten, ihn zu kennen, kennen ihn nicht. Das heißt nicht alle, die von sich geben, ihn zu kennen. Aber viele dieser kennen ihn nicht. Sogar religiöse Leiter. Jesus setzte sich mit den Pharisäern auseinander, mit den Schriftgelehrten und sagte, dass ihre Gotteskenntnisse mangelhaft waren. Selbst seine Jünger haben ihn nicht so gekannt, wie er es sich wünschte. Er war enttäuscht. Bin ich so lange bei euch und ihr kennt mich nicht. Aber diese Mängel hat er mittlerweile auch durch die Schrift des Neuen Testaments aufgehoben, zumindest aufheben lassen. Heute ist es immer noch aktuell eine Gefahr, dass Menschen ihn nicht kennen würden. Auch in diesem Raum wäre es möglich, dass es Menschen gibt, die Gott nicht kennen durch Jesus Christus. Aber ihr könnt ihn kennen. Das Schöne daran ist, dieser Zustand ist umkehrbar. Man muss ja nicht bei diesem Zustand bleiben. Man kann Gott kennen. Er will, dass dieser Zustand sich ändert. Nun, was heißt es denn, Gott zu kennen? Es gibt falsche Vorstellungen. Manche denken, wenn sie über Gott Bescheid wissen, sie haben viele Kenntnisse, viel Wissen, auch anhand von der Bibel, dass sie Gott kennen. Aber Gott kennen bedeutet mehr als nur über ihn Bescheid zu wissen. Erstens, über Gott Bescheid zu wissen und dann ihn zu bekennen, bedeutet, ich zähle mich zu ihm. Ich sage, ich bin aus seiner Mannschaft. Ich gehöre ihm. Ich liebe Jesus. Okay, das geht ziemlich weit und ich würde hoffen, dass wenn man das sagt, das Hand und Fuß hat. Aber man kann sagen, er ist mein Herr und es ist nicht der Fall. Und ihn zu kennen bedeutet mehr als nur, ich interessiere mich für das, was göttlich ist oder Religion oder Evangelium oder Kirche. Man kann in seinem Element sein, in der Gemeinschaft mit Gläubigen oder Kirchgängern. Aber nur Interesse an Gott zu haben. Du kannst jeden Tag in einer anderen Gemeinde sein. Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du Evangelist bist oder auf der Reise bist oder was auch immer. Aber ich will nur sagen, selbst wenn du dreimal am Tag in verschiedenen Gemeinden wärst, bedeutet das nicht, dass du Gott kennst. Du kannst dich sehr für die Religion und für die Gemeinde interessieren, für Gott sogar, ein Theologe, aber ihn nicht kennen. Du kannst sogar seine Segen erfahren, seinen, aber auch seine vielen Segen erfahren und ihn nicht kennen. Er ist dir gut, aber du kennst ihn nicht. Die Güte Gottes sollte dich zu Buße führen, aber tut es nicht unbedingt. Und du kannst sogar in seinem Namen gedient haben und ihn nicht kennen. Ich habe vor etwa einem Jahr jetzt, mit einem Mann gesprochen und er war ein Diener der Kirche, auch einer Kirche hier in der Nähe. Und er hat den Schnee geschippt und ich weiß nicht, was er alles in der Kirche gemacht hat, machte die Türen auf, ich weiß nicht, ob er die Glocken gebimmelt hat oder was er gemacht hat. Nun, er hätte sich rühmen können dieser Dinge, aber er wusste, obwohl er diese Dinge getan hat, dass die Beziehung zu Gott fehlte. Er war bereit, ganz frei und offen darüber zu sprechen. Und ich und Thomas Motzka, wir durften mehrmals mit ihm reden. Und dann, vor etwas unter einem Jahr, ist er dann verstorben. Aber wir denken, dass er wirklich den Glauben an den Herrn Jesus Christus hatte. Aber du kannst in Gottes Namen oder Jesu Namen dienen, ohne ihn zu kennen. Seht ihr, das ist so eine große Gefahr. Vieles stimmt, aber das eine und das Wesentliche stimmt nicht. Also was heißt es denn wirklich, Gott zu kennen? Es ist, und ich weiß, ich werde nicht alles sagen können, was es bedeuten würde, aber ich möchte ein paar Dinge nennen, die ich auf der Suche nach Gottes Kenntnis in der Bibel gefunden habe. Es ist nicht nur, ich kenne ihn. Das ist wichtig. Das ist die Frage, kennst du Gott? Aber kennt Gott dich? Vielleicht denkst du, ja, er weiß alle Dinge. Er kennt alle Wesen, alle Menschen. Jein. Ja, er kennt, er nennt die Sterne alle mit Namen. Er weiß alles, was möglich ist und auch das, was hätte sein können. Sein Wissen ist unerschöpflich, aber es heißt, dass er manche Menschen nicht kennt oder erkennt. In Galater 4, Vers 9 wird es so formuliert. Ihr kennt Gott und dann heißt es ja, vielmehr seid von Gott erkannt. Merkt, dass Paulus gesagt hat, ihr kennt ihn und das stimmt auch, aber es ist sehr wichtig, dass Gott euch auch erkennt. Und dieses Erkenntnis ist intim, geht vielleicht in eine Richtung, die wir nicht gehen wollen, aber sehr vertraulich. Es ist ein Erkenntnis, Gott kennt uns auch mit guten Absichten, mit Liebe. Und er setzt sich für uns ein. In Psalm 1, ihr kennt vielleicht diesen Psalm. Unter den Psalmen gibt es ein paar, die wir gut kennen. Psalm 23, Psalm 100 und jetzt auch Psalm 1. Und am Ende dieses Psalms, in dem letzten Vers, heißt es, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlose Weg führt ins Verderben. In der hebräischen Poesie wird manchmal verglichen und manchmal wird dann ein Kontrast dargestellt. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlose Weg geht ins Verderben. Das heißt, die Kenntnisse, die Gott hat von unserem Weg, führen ins Gute, führen hin in den Segen, in die Beständigkeit. Der gottlose Weg schlägt fehl. Aber die Kenntnis Gottes von unserem Weg bedeutet, dass unser Weg seinen Segen erfährt und kennt. Es ist wichtig, dass Gott uns kennt. Das heißt, er wird uns auch segnen. Es ist ein segensreicher Kenntnis. Johannes 10, Vers 14. Die Rede ist von dem Hirten und seinen Schafen. Und es heißt, ich kenne die meinen. Ich kenne die, die mir gehören. Und ich bin den meinen bekannt. Oder meine kennen mich. Die Schafe kennen den Hirten und der Hirte kennt die Schafe. Er weiß, welche seine sind und er weiß, welche nicht seine sind. Es ist wichtig, dass er dich als sein Eigentum kennt. Er hebt keinen Anspruch darauf, die zu kennen, die ihm nicht gehören. In der Rede, bevor er in den Garten ging, um zu beten, hat er gesagt, andere Schafe habe ich, die muss ich auch bringen. Aber nicht alle Schafe oder Böcke oder was auch immer man sagen will, sind Schafe seiner Herde. Ich kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Kennt Gott dich? Weiß er, dass du sein Schaf bist? Ist er dir bekannt? Kennst du seine Stimme? Folgst du ihm auch? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und, also da haben wir es wieder, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Wenn jemand Gott liebt, liebst du Gott? Der ist von ihm erkannt. Also willst du wissen, ob du von ihm erkannt bist, dann liebst du ihn? Liebe ihn. Wenn du ihn liebst, du kannst ja einfach sagen, Gott, ich liebe dich, ich möchte dich mehr lieben. Wisst ihr, wenn, ich denke, Gott wird gerne dieses Gebet erhören. Gott, ich möchte dich mehr lieben. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Die ganze Zeit habe ich das betont, also bis zu diesem Punkt. Kennst du Gott? Aber die Frage ist, kennt dich Gott? Kennt er dich? Erkennt er dich? In 2. Timotheus 2,19. Der feste Grund Gottes trägt dieses Siegel, diese Sicherheit, diese Garantie. Der Herr kennt die Seinen. Und das ist schön, wenn Gott dich kennt, dann bist du versiegelt. Dann bist du in Sicherheit. Kennst du Gott? Ja, und er kennt mich. Es ist also eine Kenntnis, die auf Gegenseitigkeit beruht. Und dann ist es eine Kenntnis, die ewige Vorteile hat. Denn in Johannes 17, Vers 3, in diesem hohepriestlichen Gebet, heißt es, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Oder den du gesandt hast, Jesus Christus. Ewiges Leben. Ewiges Leben ist eine Qualität. Es ist natürlich auch eine Dauer. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Johannes 3,16. Liebte so die Welt und gab seinen eigenen geborenen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben was? Haben. Nicht haben werden, sondern haben. Ewiges Leben ist etwas, was man in diesem Leben auch hat. Nicht nur in dem nächsten. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, Vater, kennen oder erkennen und Jesus Christus. Und das ist eine Kenntnis, die gegenwärtige Konsequenzen mit sich zieht. Nun, ich möchte nicht sagen, dass diese Dinge zu dem Leben oder in das Leben führen, sondern dass sie das Leben nach der Entscheidung für Jesus charakterisieren. Ich rede jetzt von der Wiedergeburt oder von dem Leben in Jesus. Natürlich, wenn ich Bezug nehme auf Jeremia, ist das in der Zeit vor der sogenannten Gnadenzeit. Aber in Jeremia 22, Vers 16 steht, und da gibt es eine Menge, ich habe verkürzt, damit es hier groß reinpasst, aber es heißt, wenn man dies und das tut, und unter dem diesen Dingen ist es, wer sich der Armen annimmt, wer Menschen hilft, wer praktische Werke tut, dann steht es, bedeutet das nicht, mich zu kennen? Was Jesus heutzutage tun würde oder Gott heutzutage tun würde, ist, er würde dein Leben betrachten und würde sagen, er trägt die Früchte. Das ist das, was es heißt, mich zu kennen. Sage nicht, du kennst mich und benimmst dich aber anders. Also du benimmst dich gehässig oder zwieträchtig oder was auch immer. Es gibt tausend Sünden. Aber wenn du die Gerechtigkeit Gottes an den Tag legst, bedeutet das nicht, mich zu kennen? Nicht, ich bringe Opfer oder ich gehe regelmäßig in den Tempel oder ich bin jüdisch oder und alle diese Dinge, worauf man sich hätte berufen können, sondern Gott sagt, praktische Gerechtigkeit. Nun, bitte versteht nicht falsch. Natürlich wird man durch den Glauben errettet. Aber der Glaube ohne Werke ist tot. Und Gott sagt, ein Glaube, der die Werke bringt, ist, was es heißt, mich zu kennen. Das finden wir auch in 1. Johannes, in Kapitel 2, Vers 3. Das heißt, wenn jemand sagt, ich kenne Gott, aber er tut die Gerechtigkeit nicht. Er lügt. Er ist immer noch in der Finsternis. Er hat Gott nicht erkannt. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Nicht um errettet zu werden, aber weil wir errettet sind und Gottes Geist in uns ist und er befähigt uns, er macht es möglich, dass wir die Gerechtigkeit produzieren. Der Geist in uns produziert die Frucht. Es ist also eine Gotteskenntnis, die auf Gegenseitigkeit beruht. Ich kenne Gott, aber Gott erkennt mich auch. Und Vorteile natürlich jetzt und in der Ewigkeit und Konsequenzen für dieses Leben mit sich bringt. Wir haben also gesehen, was es nicht heißt und was es wirklich heißt, Gott zu kennen. Aber vielleicht nagt jemanden die Frage, wie lerne ich aber Gott kennen? Wir sehen jetzt, was es nicht bedeutet und was es bedeutet, aber wie kann ich Gott kennenlernen? Und es ist ein breites Thema. Ich möchte noch einmal so vorgehen, was es nicht heißt, Gott kennenzulernen oder wie man Gott nicht kennenlernt. Die Bibel sagt uns, dass es nicht durch menschliche Weisheit geschieht. Die Menschen in ihrer natürlichen Natur haben Gott nicht erkannt. Lesen wir das in 1. Korinther 1 in den Versen 21 und 23. Denn weil die Welt, gemeint ist die Menschen, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte. Okay, die Welt hat so viele Philosophen, wie sie hatte, und Religionen, Lehrer und Denker, was auch immer die Welt immer gehabt hat, die Welt durch ihre Weisheit erkannte Gott in seiner Weisheit nicht. Aber es gefiel Gott durch die sogenannte Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Und welche Verkündigung meinen wir? Welche Verkündigung meint der Heilige Geist? Christus, den Gekreuzigten. Nun, das ist Gottes Torheit, aber die Torheit Gottes ist weiser als die Weisheit der Menschen. Dass Gott sterben würde, dass Gott seinen Sohn in die Welt schicken würde und dass er an ein verfluchtes Kreuz festgenagelt sein würde, dass die Menschen auf ihn spucken würden, ihn beleidigen, ihm die Kleider nehmen würde und alles andere, wovon wir lesen in den Evangelien. Aber er tat das an unserer Stelle. Er starb für uns. Er erlebte die Trennung Gottes für uns. Das ist etwas, worauf wir nicht gekommen wären. Unsere Weisheit wäre nicht auf diese Idee gekommen. Das ist eine Erfindung. Das ist ein Gedanke Gottes. Das ist sein Plan, den er sich ausgedacht hat. Die Menschen halten das für Torheit und schwach. Und Gott hält es für die Kraft Gottes und für Weisheit. Christus ist die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes. Also bitte denk nicht, dass du Gott kennen kannst in deiner eigenen Weisheit. Die Bibel lehrt uns etwas anderes. Und bitte denkt nicht, dass ihr Gott kennen könnt und die Sünde beibehaltet. Ich möchte Gott haben, ich möchte den Himmel haben, ich möchte das ewige Leben haben, aber ich will mich festklammern an meiner Sünde. Die Kehrseite von dem Glauben ist die Buße. Und ja, die Menschen möchten gerne die Vorteile aus dem Glauben haben, die möchten die Vorteile davon haben, in den Himmel zu gehen, die Segen Gottes zu erfahren. Aber die Bibel lehrt uns, dass Glaube und Buße gepredigt wurde. Glaube an den Herrn Jesus Christus und tut Buße von euren Sünden. Die Propheten waren Bußprediger. Jesus war ein Bußprediger. Johannes der Täufer war ein Bußprediger. Und wer dem Wort getreu ist, muss auch Buße betonen. Du kannst nicht in eine Beziehung, in eine Gotteskenntnis eintreten, dabei aber die Sünde beibehalten. Nun, wir sind noch behaftet mit einer sündigen Natur. Wenn du aber die Sünde nicht tun willst, du möchtest die Sünde ablegen, du möchtest mit der Sünde nichts mehr zu tun haben. Gott hat dir ein neues Herz gegeben und du hast neue Verlangen. Ja, wir sind schwach. Aber wenn du die Sünde beibehalten willst und es doch noch in den Himmel schaffen und doch noch Gott kennen, nein, das geht nicht. Und Jeremia sagte, sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit, mich aber erkennen sie nicht, spricht der Herr. Sie mühen sich ab mit Unrecht tun. Sie geben ihre Kraft darin, Unrecht zu tun. Deine Wohnung, der Tempel Gottes, ist mitten in Arglist. Was er damit sagte, in der Zeit Jeremias, die religiösen Menschen waren aber sehr sündhaft. Das könnt ihr in dem Buch Jeremia lesen. Deine Wohnung, also Gottes Wohnung ist der Tempel, ist mitten in Arglist. Aus Arglist wollen sie mich nicht kennen. Sie wollen ihre List, also ihre, nicht Doppelzüngigkeit, aber ihr gespaltenes Leben. Sie wollen einerseits religiös sein, andererseits aber ihre Sünde beibehalten, ihre Gräueltaten, ihre Bilder, alles was Jeremia da erwähnt. Ihre Sklaven zum Beispiel, Gott sagte, ihr dürft eure Brüder nicht als Sklave haben, länger als so und so. Also sie dürfen 6 Jahre dienen, am 7. Jahr müssen sie freigegeben werden. Ja, das war eine Art, ja, wenn man das Sklaverei nennen möchte, es war eine Art, die Schulden abzubezahlen. Aber es gab Grenzen. Gott wollte nicht, dass sie ewig lang gedemütigt werden. Und die Leute dort sagten, okay, wir geben unsere Sklaven frei, und Gott sagte, super. Und sobald dann der Feind abgezogen war und weggegangen war, haben sie diese wieder in die Sklaverei genommen. Obwohl sie sagten, ihr seid frei, jetzt haben sie sie wieder zu Sklaven gemacht. Arglistig waren sie. Inmitten Jerusalems, in der Wohnung Gottes. Du kannst nicht eine Beziehung zu Gott haben und die Sünde beibehalten. 2. Korinther 10, die Verse 5 und 6. Es heißt dort, dass, und ich konzentriere mich jetzt auf die letzte Zeile, weil dieser Vers ein anderes Mal vorkommen wird. Aber wir sind bereit, jeden Ungehorsam zu bestrafen. Das ist etwas, was gegen die Erkenntnis Gottes sich erhebt. Wir nehmen jeden Gedanke gefangen, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, aber wir sind auch bereit, jeden Ungehorsam zu bestrafen. Ungehorsam erhebt sich gegen die Erkenntnis Gottes. Willst du Gott erkennen, dann musst du den Ungehorsam gefangen nehmen, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und letztens, also wir haben drei Dinge hier, ich müsste zurückgehen, weil mein Gedächtnis leider, ja okay, du kannst die Erkenntnis Gottes nicht durch die menschliche Weisheit erlangen und nicht während du die Sünde beibehältst und auch nicht während du falsche Lehre beibehältst. Falsche Lehre führt uns weg von Gott und du kannst nicht Gott erkennen, während du aber grundsätzlichen Lehren nicht deinen Glauben schenkst. Sagen wir, du würdest falsch liegen in Bezug auf die Gnade oder den Glauben oder die Gottheit Jesu. Solche Hauptlehren. Du kannst nicht denken, dass du Gott kennst, aber seine Lehre verwirrst. Es ist die reine Lehre, die in die Kenntnis Gottes hineinführt. Wie lernt man Gott kennen? Also ich habe euch gezeigt, wie nicht. Wisst ihr was? Ihr könnt eine Rolle spielen, damit andere Menschen Gott kennen. Ich möchte euch zeigen, wie. Okay? Du bist ein Gotteskind und du möchtest, dass andere Menschen Gott kennen. Du kannst für sie beten. Und das ist etwas, wo man sehr viel Zeit verbringen könnte. Paulus betete für die Christen, dass sie die Erkenntnis Gottes haben würden. Wie selten hören wir das? Wie viel müssten wir das eigentlich beten? Füreinander, dass wir Gott kennen. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit, womit? Mit der Erkenntnis seines Willens und in der Erkenntnis Gottes wächst. Paulus betet für die Christen, dass sie Gott immer und immer besser erkennen. Dass sie in der Erkenntnis Gottes wachsen. Betest du das für deine Frau oder deinen Mann? Betest du das für deine Kinder oder für deine Eltern? Betest du das für die anderen Geschwister in der Gemeinde? Paulus betete das und wir sollten es auch. Du kannst dabei helfen, indem du dafür bittest oder betest. Gemeindeleiter, also es gab die Apostel und die Propheten, die Evangelisten und die Pastorenlehrer in Epheser 4, sie haben ihren Dienst für den Herrn gemacht und Gott hat das gebraucht, damit die Gemeinde zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangt. Gott möchte, dass auf jeden Fall die Gemeindeleiter ihr Bestes tun, damit die Gemeinde in der Erkenntnis Gottes hineingelangt und wächst. Es ist aber nicht verkehrt für die anderen Menschen in der Gemeinde. Das, was ihr tut, sollte erbaulich sein, damit man in der Erkenntnis Gottes wächst. Eltern, erkennen deine Kinder, eure Kinder, den Herrn. Tut euer Bestes, damit sie Gott erkennen. Wirklich erkennen. Nicht nur an ihn glauben oder wiedergeboren sind, sondern in der Erkenntnis wachsen, dass sie Studenten werden der Gottheit. Und du kannst auch dazu beitragen, indem du Zeugnis gibst. Und ich werde heute Abend diese Betrachtung damit beenden, dass ihr seht, es gibt drei Arten, wie du, wie ich, Zeugnis geben können. Und diese hängen alle mit der Erkenntnis Gottes zusammen. Wenn du in der Bibel nachschlägst, Erkenntnis Gottes, findest du diese Dinge, ich habe sie nur gruppiert. Du, Gottes Kind, kannst anderen behilflich sein, dass sie Gott kennen, indem du die Gotteskenntnis oder Erkenntnis verteidigst. Das heißt Apologie. Und es hat nicht mit Apologizing zu tun. Apologize auf Englisch heißt sich entschuldigen bei oder sich entschuldigen für etwas. Wenn wir Apologeten sind, dann verteidigen wir die Bibel oder die Lehre. Wir entschuldigen uns nicht dafür. Wisst ihr, es gibt wunderbare Bücher heutzutage oder auch YouTube-Videos. Du kannst dich damit beschäftigen und deine Kenntnisse, dein Können verbessern. Du kannst lernen, mit Menschen über Gott zu sprechen. Auch mit Atheisten Fragen, die richtigen Fragen zu stellen, damit die Menschen ihren Unglauben in Frage stellen, anstatt Gott. Also hier steht, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Schaut, es gibt Höhen, es gibt Vernunftschlüsse, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben und wir sollen diese Höhen zerstören, angreifen, zum Fall bringen und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Du kannst dazu beitragen, indem du Zeugnis gibst, auf apologetischer Art den Glauben in Schutz nehmen, ihn verteidigen. Und dann, indem du deine Erkenntnis Gottes vorlebst. Steht dein Leben im Einklang mit der Erkenntnis Gottes? Du gibst vor, Gott zu kennen. Ich glaube, das ist Titus 1,6. Es gibt Menschen, die geben vor, Gott zu kennen, aber durch die Werke verleugnen sie ihn. In 1. Korinther 15 heißt es, lasst euch nicht betören oder irreführen hier. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wenn du rumhängst mit Ungläubigen, wird das eine Wirkung, eine negative auf dein Verhalten haben, auf deine Moral, auf deine Sitten. Werdet doch wirklich nüchtern. Okay, hey, seid nicht betrunken, seid nicht benebelt. Nehmt das zur Kenntnis, denkt nüchtern, bodenständig und sündigt nicht. Denn etliche, wir reden von den Menschen um uns herum, haben keine Erkenntnis Gottes. Da haben wir die Worte wieder. Okay? Manche Menschen, viele Menschen haben nicht die Erkenntnis Gottes. Worauf ist das zurückzuführen? Das sage ich euch zur Beschämung. Und in diesem Zusammenhang hängt es damit zusammen, du verbrachtest deine Zeit in der Welt mit Menschen und dachten, das würde keinen negativen Einfluss auf dich haben. Und jetzt wissen sie nichts von Gott, sie haben keine Gotteserkenntnis. Das sage ich dir zur Schande. Das nimmst du auf deine Kappe. Und deshalb, Zeugnis geben bedeutet nicht nur die richtigen Argumente, Apologie, sondern auch die richtige Lebensweise zu haben. Das ist auch Zeugnis geben. Und dann letztens, wir haben nicht nur die Verteidigung und das Vorleben, sondern die Verkündigung des erkennbaren Christus, Jesus. In 2. Korinther 4, in den Versen 5 und 6, heißt es, wir verkündigen uns nicht selbst, sondern wir verkündigen Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er nimmt Bezug auf die Schöpfung, es werde Licht, 1. Mose 1,3, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden. Womit? Mit dem Sonnenlicht? Nein, mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Und wo strahlt dieses Licht, diese Erkenntnis? Im Angesicht Jesu Christi. Brüder und Schwestern, Gott möchte, dass Menschen ihn kennen. Und es gibt Menschen, die ihn nicht kennen. Und du kannst für sie beten. Stimmt. Aber du kannst Gott in Schutz nehmen durch deine Argumente. Du kannst ein reines Leben führen, damit du das nicht leugnest, was Menschen eigentlich in dir sehen sollten. Und dann kannst du den Mund aufmachen und Christus Jesus verkündigen. Sagst, ich bin aber eine Frau und ich bin kein Prediger. Okay, aber du kannst bekannt geben mit deinen Lippen den Herrn Jesus Christus. Nicht von der Kanzel unbedingt, aber was hast denn du für eine Kanzel zu Hause oder in der Schule? Ein Schreibtisch oder eine Bank auf dem Spielplatz, Hofpause, auf der Hofpause und so weiter. Oder wo auch immer du bist. Du brauchst eigentlich keine Kanzel. Verkündige den Christus, der erkennbar ist. Gott ist erkennbar. Und ich hoffe, du kennst ihn und du hilfst anderen, ihn auch zu kennen. Und wenn wir dann demnächst ins Gebet gehen, lasst uns bewusst das praktizieren. Ich würde sagen, das üben. Es wird uns vielleicht ein bisschen komisch oder fremd vorkommen, aber warum sollten wir das nicht ausprobieren? Versuch das über die Lippen zu bringen und Gott zu bitten, dass Menschen in ihrer Erkenntnis Gottes wachsen und dass du es auch tust, dass ich es auch tue. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass wir dich erkennen dürfen durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke, dass wir auch dazu beitragen können, dass Menschen dich erkennen. Wir bitten, dass wir in dieser Hinsicht wirklich erfolgreich sind, dass es uns ein Anliegen ist und ja, hilf uns in allen diesen Aspekten, die wir in deinem Wort heute Abend gesehen haben. Bitten wir im Namen Jesu.